Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Beide Seiten live. Und da geht's heute um das Thema Doping. Doping, das ist schon lange nicht mehr nur ein Phänomen im Spitzensport. Auch immer mehr Amateur- und Hobbysportler greifen regelmäßig zu Anabolika, Testosteron und wie sie alle heißen, ähnliche vermeintliche Zaubermittel, die da verwendet werden. Und die können allerdings auch ziemlich gefährlich sein. Ist Doping also höllisch unfaires und gesundheitsschädigendes Teufelszeug oder ist Doping ganz im Gegenteil der direkte Weg in den siebten Sporthimmel? Wir beleuchten beide Seiten und zwar mit der ehemaligen österreichischen Leichtathletik-Staatsmeisterin Eva Schütz, die ich hier bei mir im Studio herzlich begrüßen darf. Guten Abend, Frau Schütz. Mit dem Sportmediziner Robert Fritz, herzlich willkommen. Und mit Michael Cepic von der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Herzlich willkommen hier im Studio. Ja, und diese Doping-Agentur, die ist auch gleich Gegenstand des Interviews, das wir jetzt gleich sehen werden. Das ist nämlich ein Interview mit einer ehemaligen Spitzensportlerin, die jahrelang von der NADA, also von der Nationalen Anti-Doping-Agentur, als Doping-Sünderin gebrandmarkt worden ist. Im exklusiven Interview mit Puls24-Reporterin Alexandra Nindl sagt sie, nicht einmal Mörder oder Vergewaltiger werden so gnadenlos an den Pranger gestellt wie Doping-Sünder.
Wann, nehmen Sie mich ein bisschen mit in die Vergangenheit, wann ist denn das erste Mal Doping in Ihrem Kopf das erste Mal daher geschwirrt?
Also für mich persönlich eigentlich gar nicht. Ich war schon am Ende meiner Karriere, wo ich direkt damit konfrontiert wurde, weil in meinem näheren Umfeld eine Läuferin betroffen war und ich ziemlich schockiert war, wie weit verbreitet das ist, nämlich nicht nur unter Anführungszeichen im Spitzensport, sondern oft sogar mehr im Hobbysport. Und ich war ziemlich irritiert, dass es diese Athletin überhaupt betroffen hat, weil die Leistungen jetzt nicht so sozusagen berauschend waren. Und ich hatte dann meinen letzten Wettkampf 2015 und habe dann einfach festgestellt, dass sozusagen die absolute Spitze, die Weltspitze so weit weg ist und so auffällig große Leistungssprünge macht, dass für mich dann klar war mit dem Wissen aus dem Umfeld, okay, da muss Doping im Spiel sein. Und das war für mich, deshalb ist ja die ganze Angelegenheit dubios, das war für mich der Grund, warum ich mich dann entschieden habe, mit dem Leistungssport aufzuhören, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich komme gar nicht weiter. Ich müsste sozusagen dopen, um mich weiterzuentwickeln. Und das war für mich mit Ende 20, Anfang 30 gar kein Thema. Also das heißt, das war auch ein Grund, warum ich den Leistungssport, dann die Leistungssportkarriere an den Nagel gehängt habe, weil ich gesehen habe, okay, gut, wenn du wirklich an die Weltspitze willst, dann geht es halt an dem nicht vorbei. Es reden sich zwar viele schön und sagen, na, es wird nicht gedopt, aber man kann schon fast, würde ich sagen, pauschal sagen, dass die absolute Weltspitze in diesen Disziplinen, ja, nicht immer ganz ohne medizinische Unterstützung, sagen wir es mal vorsichtig formuliert, ihr Ziel erreicht.
Erzählen Sie mal trotzdem, wie es dann bei Ihnen losgegangen ist.
Naja, bei mir war es eigentlich, die Problematik war eigentlich bei mir nur die, dass ich in einem Umfeld war, wo es halt dann geheißen hat, okay, gut, es gäbe die Möglichkeit, gewisse Substanzen zu bekommen und ich hatte ja schon aufgehört, wie gesagt, mit dem Sport. Und habe dann halt überlegt, vielleicht mache ich doch weiter, ich weiß es nicht. Ich war sehr hin und her gerissen und mein einziger Kontaktpunkt mit sozusagen verbotenen Arzneimitteln war ja nur der, dass ich zugestimmt habe, welche sozusagen zu kaufen. Und nachdem ich ja nicht mehr aktiv war, sind die dann eigentlich nur bei mir im Kühlschrank sozusagen vergammelt. Und das war der einzige Kontaktpunkt, den ich damit dann hatte. Das heißt, die Fehlentscheidung war, diese überhaupt natürlich zu erwerben. Und mir hat natürlich auch die Kenntnis darüber gefehlt, dass halt auch der Besitz dieser Substanzen, auch wenn man nicht mehr aktiv ist, verboten ist. Das heißt, es hat mich natürlich maßlos geärgert, weil sinnlos war, also komplett sinnlos. Es war sinnlos, diese zu erwerben. Ja, es war halt nicht nur absolute Geldverschwendung, sondern noch viel mehr als das. Plus, für mich war einfach der Scheidepunkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich gar nicht mehr im Leistungssport aktiv sein. Und wenn es nur mit verbotenen Substanzen geht, dann ist das eigentlich für mich kein Thema. Nur natürlich hat man auch Momente, wo man sich halt nicht ganz sicher ist, was man tun soll. Und wenn man sich dann vielleicht in den falschen Kreisen bewegt und halt auch nicht ganz zufrieden ist mit seinem sportlichen Dasein, sagen wir mal so, dann trifft man halt dumme Entscheidungen. Aber ich bin halt froh, dass ich dann wirklich halt schon aufgehört habe und das für mich eigentlich kein Thema war, diese zu verwenden. Vor allem gerade bei Frauen sieht man ja oft, wozu das führen kann. Und es gibt ja dann auch noch ein Leben nach dem Sport. Und rein hormonell betrachtet sollte man sich das halt vor allem als Frau mehrmals überlegen, ob man das überhaupt macht sozusagen. Ne?
Über das Leben nach dem Sport reden wir sehr ausführlich gleich. Trotzdem würde ich gern noch einmal nachfragen, dieser Erwerb von diesen Substanzen, das ist ja auch dann ein Prozess gewesen. Da erfährt man von jemandem was, es geht ja irgendwann einmal los. Emotional, was ist das für eine Achterbahnfahrt? Und wann entscheidet man sich dann, ja okay, ich kaufe?
Ja, so ganz ehrlich gesagt, war es für mich nie ein Thema bis zu dem Zeitpunkt, als ich wusste, wie stark eigentlich in meinem Umfeld gedopt wird und wer aller sozusagen da dazugehört. Also das soll jetzt nicht eine, soll ich sagen, eine Rechtfertigung sein, aber wenn man da sehr naiv ist und davon ausgeht, es sind quasi alle sauber unterwegs und dann kommt man bei einem nach dem anderen oder bei einer nach der anderen drauf, aha, okay, mit der habe ich jahrelang trainiert und aha, so war das eigentlich oder im Vereinsumfeld, im Trainingsumfeld, wenn dann auf einmal ins Tageslicht kommt, was da wirklich abläuft, dann wird man fast ein bisschen, wie soll ich sagen, also man ärgert sich fast ein bisschen, weil man muss natürlich sagen, wenn man 20 Jahre Leistungssport macht und dann sozusagen draufkommen würde, ah, da gibt es ja was, man wird ja dann nicht von heute auf morgen auf einmal trotzdem Weltspitze. Das heißt, das ist ein Prozess, die Nationen, die das ja systematisch machen, die beginnen ja damit schon in jungen Jahren.
Aber haben Sie sich da fast ausgeschlossen gefühlt?
Nein, ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich betrogen gefühlt und vor allem habe ich mich irrsinnig dumm gefühlt, weil ich immer mehr gedacht habe, das gibt's ja nicht, das betrifft nur die absolute Weltspitze und nicht quasi den oder die durchschnittliche Hobbyläuferin, die halt bei einem Marathon vielleicht den 32., 33. oder noch weiter hinten Platz macht sozusagen. Ja, also es hat mich fast ein bisschen wütend gemacht. Und weil ich wirklich, wirklich jahrelang gekämpft habe, also auch meine Leistungsentwicklung für alle, die das zum Beispiel verfolgt haben, ich habe mich ja jahrelang nur immer um ein, zwei Hundertstel, und das ist sehr wenig, ja, also ist ja kein Sprint, sondern wirklich um Hundertstel oder Zehntel nur verbessert oder gar nicht verbessert. Also ich habe ja wirklich jahrelang weiter trainiert, ohne dass ich mich verbessere sozusagen. Also für mich war ja klar, ich bin schon wahrscheinlich an meinem individuellen Leistungslimit angelangt und das ist immer noch zu weit weg von der Weltspitze. Und natürlich stellt man sich die Frage, wenn man dann im Umfeld das mitkriegt, denkt man sich, was wäre denn gewesen, wenn? Ja, aber nachdem ich nie große Leistungssprünge gemacht habe oder nie irgendwelche unglaubwürdigen Zeiten gelaufen bin, vor allem nicht in einem unglaubwürdigen Zeitraum. Also so der Klassiker, man läuft im Vorjahr durchschnittliche Zeit und im nächsten Jahr läuft man auf einmal Olympia-Limit so auf der Erde. Das ist ja fast utopisch. Und das war bei mir nie der Fall. Wie soll ich sagen, bestärkt das vielleicht, dass man eine falsche Entscheidung trifft, aber man ist ja immer für sich selber verantwortlich. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ich habe es gemacht, weil der das gesagt hat. Ich weiß, ich habe selber die Konsequenzen dafür zu tragen. Und wenn ich mich dafür entscheide, etwas zu kaufen und etwas zu besitzen, dann ist es rein mein Fehler. Also da gebe ich niemandem anderen die Schuld. Aber natürlich, wenn man erst auf die Idee gebracht wird von einem gewissen Umfeld oder halt Geschichten erzählt bekommt, dann natürlich wird man ein bisschen sozusagen schwach. Ja.
Haben Sie dann auch, als Sie das mitbekommen haben, eben über das Umfeld und so weiter, auch aktiv nachgefragt, so irgendwie so, ja, wo würde man das denn so herbekommen? Wäre das für mich, wen fragt man da? Wäre das für mich etwas?
Das habe ich mich auch immer gefragt, wen fragt man da? Ich habe mich immer gefragt, wie kommt man überhaupt in diese Kreise? Und ich bin wirklich bis zu meinem 30. Lebensjahr nicht einmal in irgendeinem dieser Kreise gewesen. Also ich habe nie, wenn mich die Leute oft fragen, ja, war das bei euch nicht in der Tagesordnung? Es ist nie in irgendeinem Fitnessstudio ein zwielichtiger Bodybuilder auf mich zugekommen oder nie irgendwo bei einem Wettkampf oder keiner meiner Trainer, niemand. Ja, niemand hat mich damit irgendwie in Berührung gebracht oder das auch nur erwähnt. Also das war wirklich, also wenn ich es wollen hätte, ich hätte nicht mal gewusst, gewusst, an wen ich mich wenden soll. Das ist ja das Groteske. Und nur durch diese eine Person in meinem Umkreis, die mir das dann aktiv erzählt hat, wer, wie, wo, was, bin ich dann eigentlich überhaupt mit einer Person, die das sozusagen vertreibt, in Kontakt gekommen. Also ich habe aktiv nie danach gefragt oder gesucht. Ja, das wurde mir dann sozusagen vermittelt, aber ich hätte selber ehrlich gesagt, also wenn ich es gesucht hätte, ich hätte nicht gewusst, wo ich suchen soll, und das ist auch gut so. Das zeigt eigentlich schon noch, dass es eben nicht so ist, dass man das immer schnell in einer Umkleidekabine kaufen kann. Vielleicht ist es bei den Bodybuildern so, aber bei uns war das nie so. Also ich bin nie in Berührung mit irgendeiner Möglichkeit überhaupt gekommen. Also das ist ja auch das Schöne, dass der Sport dann doch noch nicht so verdorben ist, dass das gleich einem irgendwo angeboten wird, ja.
Was haben Sie dann erworben?
Also, es liegt jetzt schon eine gewisse Zeit zurück, und das war auch alles eher schnell. Es war EPO und es war eine Form eines Wachstumshormons dabei und ein Testo-Gel, also ein Gel, das man sich auf die Haut aufträgt. Und ich bin da schon ein bisschen skeptisch geworden, sozusagen. Also, es gab ja quasi sozusagen eine Übergabe, und ich habe dann gar nicht so genau reingeschaut und wurde dann nur darüber in Kenntnis gesetzt, dass zum Beispiel dieses Wachstumshormonpräparat gar nicht zugelassen ist. Das gibt's gar nicht am Markt. Ja. Und ich war dann so, okay, was ist das jetzt? Und wurde dann einfach gar nicht, also das wurde mir sozusagen gegeben und tschüss. Ja. Und das hat mich natürlich auch dann stark davon abgehalten, irgendwas damit anzufangen, weil wenn ein Produkt oder ein Arzneimittel nicht einmal zugelassen ist, da müssten halt die Alarmglocken eigentlich schon klingeln, ja. Und ich habe mich dann ehrlich gesagt auch gar nicht getraut, weil da müsste man schon in einem professionellen medizinischen Umfeld ja auch sein. Und das war auch gut, weil, wie gesagt, wenn was nicht zugelassen ist, ich habe dann schon Geschichten gehört, von Menschen, die das also es kann auch sehr, sehr böse ausgehen, das Ganze. Ja, und das kommt ja noch dazu bei dieser Doping-Geschichte. Das ist ja nie was, wo man sagt, ja, das ist hundertprozentig vertrauenswürdig. Vielleicht im absoluten Profisport, wo das wirklich medizinisch unterstützt wird. Aber so dieses, man kriegt was sozusagen ein Sackerl zugesteckt und macht damit, was du willst, das ist ja das Gefährliche. Also das hat mich auch sehr schockiert, wie das dann eigentlich sozusagen abläuft.
Ja. Aber über einen Arzt oder über das Umfeld?
Das war, also der, von dem ich das gekriegt habe, war eigentlich, was war das eigentlich, ein Trainer, ja, aber nicht meiner.
Wie ist denn das Ganze dann aufgeflogen? Wie ist das vonstatten gegangen?
Naja, also ich habe es eigentlich für mich insofern ad acta gelegt, dass die Sachen entsorgt wurden. Da gab es sogar einen Zeugen, der hat auch ausgesagt, das hat leider nichts genützt. Ja. Die Sachen waren unversehrt sozusagen, also nicht benutzt. Das hätte man vielleicht irgendwie dokumentieren müssen, oder jetzt im Nachhinein, denke ich mal, ich hätte es einfach melden müssen und sagen müssen, du, da gibt es jemanden, der das vertreibt, bitte schaut euch den an, und tut mir leid, ich habe den Fehler gemacht, wäre ich vielleicht auch quasi verurteilt worden, aber es wäre zumindest vielleicht, ja, es wäre vielleicht anders ein bisschen abgelaufen. Und also die Sache war für mich erledigt, weil die Arzneimittel waren ja quasi entsorgt, und ich habe mir gedacht, puh, Gott sei Dank nicht das Zeug los, und es war ja auch schon lange abgelaufen, also das ist ja der Schmäh, das ist ja nicht ewig haltbar, ja. Und erst Jahre später wurde halt dieser, ich sage mal, Dealer und der ganze Ring von dem aufgedeckt. Bei mir gab es ja quasi nur eine SMS, in der drinnen stand, dass man sich wo trifft, sonst gar nichts. Also das zeigt ja auch, dass da nicht wirklich viel passiert ist, außer wo treffen wir uns, welche Uhrzeit, okay, ja, also das war's. Und diese SMS sozusagen, die hat dann auch vorgehalten worden. Ja, das war der einzige offizielle Beweis. Und ich bin dann von der Kriminalpolizei kontaktiert worden, war natürlich schockiert, ja, weil ein sozusagen ein Vergehen, ein strafrechtliches Vergehen, glaube ich, war das sogar, war natürlich in meiner Naivität auch total so, okay, gut, ich muss da sofort hin und das aufklären. Also ich war mir ja quasi keiner Schuld bewusst. Ja. Also ich habe da auch nicht gezögert, ich habe keinen Anwalt kontaktiert, ich habe gesagt, natürlich komme ich vorbei und helfe bei der Aufklärung. Also mir war das ja quasi auch ein Anliegen, dass ich die Sache so schnell wie möglich aus der Welt schaffe. Ja, und bin dann gleich zu dem hin und habe dann eigentlich erst festgestellt, worum es überhaupt geht. Und das war schon eine heftige Erfahrung, weil man sitzt da einfach dann dort bei einem sozusagen Verhör und wird dann verhört, als wäre man jetzt, ja, klingt blöd, als Schwerverbrecher, aber es fühlt sich im Moment natürlich so an, um was geht's da eigentlich. Und es wird natürlich schon auch versucht, Informationen zu bekommen. Ja. Und ich konnte dem aber nicht einmal viele Informationen liefern, als das, was ich gemacht habe, wer die Person war und das war's. Und es wurde mir halt immer wieder in den Mund gelegt, na ja, aber gib's doch zu, du hast die Sachen sicher verwendet und so. Und ich sage, nein, ich habe sie nur erworben, ja. Und das war halt immer von Anfang an das große Thema und ich habe dann relativ schnell festgestellt, okay, da komme ich alleine nicht weiter und habe mir halt dann sozusagen professionelle Hilfe durch einen Rechtsanwalt geholt.
Es gab dann Folgen? Relativ schnell, oder?
Ja, also das wird dann so, also das Prozedere ist, wurde mir gesagt, so, dass quasi die Kriminalpolizei sich mit dem auseinandersetzt. Dann wurde von der Staatsanwaltschaft wurde quasi das Verfahren eingestellt offiziell. Da waren wir eigentlich alle irrsinnig erleichtert, weil so quasi, okay, es ist kein strafrechtlicher Tatbestand, es ist offiziell kein Vergehen passiert gegen dieses Anti-Doping-Schutz-Gesetz und das hat mich eigentlich total beruhigt und dachte, super, passt. Das ist ja das Wichtigste, dass nichts quasi strafrechtlich ist, das bleibt uns doch ein Leben lang, glaube ich, in irgendeinem Register oder so, ich weiß es nicht, ja, aber nur das war mir halt auch ganz wichtig, dass da nichts ist. Und dann wurde mir nur gesagt von der Kriminalpolizei, ja, es wird dich vielleicht jemand von der NADA bei dir melden, aber so alles easy und so weiter. Und ich habe dann mal aufgeatmet und gedacht, okay, gut, passt. Und dann auf einmal relativ schnell habe ich von der NADA dann einfach nur ein E-Mail erhalten, wo halt mir das vorgehalten wurde, ein Verstoß sozusagen und auch unterstellt wurde, dass ich die Sachen halt verwendet hätte. Und ob ich mich dazu äußern will, mündlich oder schriftlich oder wie auch immer. Und dann habe ich natürlich auch sofort reagiert, ja, weil ich gesagt habe, so, ich meine, worum geht es jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht, was jetzt das große Problem ist, weil das Verfahren wurde eingestellt von der Staatsanwaltschaft und damit war es für mich eigentlich erledigt. Ich habe bei der Polizei sozusagen alles ausgesagt, was relevant war. Und ja, aber dann ging das halt bei der NADA weiter und das ist auch das, was uns eigentlich hauptsächlich beschäftigt hat, weil es ist ja quasi kein richtiges Gericht. Das heißt, ich hatte jetzt auch nur begrenzte Mittel, da irgendwie durch einen Rechtsschutz oder so Unterstützung zu bekommen, sondern das ist ja quasi ein Verein sozusagen, die NADA, wenn man so will, die halt im Sport aktiv ist. Und da haben wir eigentlich bis zum Schluss versucht, denen zu erklären, worum es eigentlich geht und dass quasi eigentlich nichts, dass es halt nur der Besitz war, aber das hat halt leider nicht viel daran geändert und das Ärgerliche an der Sache war eigentlich das, also das Vorgehen der NADA und dass sie Anti-Doping sozusagen unterstützt, ist ja super. Was einfach dann nur ein bisschen schockierend war, es wurde dann ohne unser Wissen einfach quasi eine Pressemitteilung veröffentlicht mit meiner Geschichte sozusagen oder worum es einfach ging und das war ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, weil niemand wusste, dass das überhaupt veröffentlicht wird, welche Daten, wie und was und das war sicher auch nicht ganz korrekt, das einfach so zu veröffentlichen, vor allem datenschutzrechtlich natürlich nicht. Ja.
Noch ganz kurz dazu, dass da ein paar Ergebnisse dann annulliert worden sind, ist das kleinste Übel für Sie?
Ja, das war ja relativ willkürlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil es gab ja keinen klar definierten Zeitraum, weil wie definiert man, dass man sagt, du hast in dem Jahr was besessen, also das habe ich auch ein bisschen merkwürdig gefunden, die haben sich da auf die Aussage von dem Dealer sozusagen verlassen, auf das SMS und haben einfach dann gesagt, ja, das Ergebnis, da und da streichen wir und da und da streichen wir, das meiste waren irgendwelche Hobbyläufe, die ich halt zum Spaß dann einfach gelaufen bin mit Freunden oder es hat sich einfach so ergeben, das heißt das Einzige war ein größeres Ereignis noch, wo der Dealer eben behauptet hätte, ich hätte schon mit ihm Kontakt gehabt, was aber auch nicht gestimmt hat, aber selbst das wurde mir nicht geglaubt, ja. Also ich habe quasi alle Beweise vorgebracht, dass das wirklich nach Beendigung meiner Karriere war. Aber das war, ja, das geringste Übel. Es kommt immer darauf an natürlich, wenn sich die Medien draufstützen und sagen, oh Gott, bei dem und dem Wettkampf ist das und das passiert. Ja.
Meinen Sie die Europaspiele?
Ja, genau. Also es wurden quasi irgendwas aberkannt oder sowas. Das war insofern das geringste Übel, weil wie gesagt, ich war ja nicht mehr aktiv. Für mich hatte das ja nicht mehr die Relevanz. Also das größte Übel war sicher, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach nervlich komplett am Ende war. Natürlich, man ist auf sowas nicht vorbereitet im Leben und man merkt dann relativ rasch, wer sich wie von einem distanziert oder mit einem umgeht. Und das ist eigentlich, das hat mich eigentlich am meisten geärgert, dass ich in einen Topf geworfen wurde mit wirklich schweren Dopingvergehen. Also wirklich mit, wo bekannt war, was die verwendet haben, dass sie es verwendet haben, wann sie es verwendet haben. Und man ist dann im selben Atemzug, wird man genannt wie diese Personen. Und das hat mich eigentlich am meisten gestört, dass auf einmal alles, was man erreicht hat, in Frage gestellt wird. Also so quasi, dass es dann heißt, naja, ist eh klar, das war ja sicher, also das ganze Sportler-Dasein wird in Frage gestellt. Und es tut natürlich insofern weh, weil man ja selber weiß, dass es nicht so ist. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt auch keine Kraft gehabt, mich diesen Diskussionen zu stellen. Also vor allem auf Social Media. Ich habe mich dann einfach von den ganzen Sachen distanziert, weil es mir auch nicht gut getan hat. Und ich war dazu noch hochschwanger zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich auch eine Phase, wo auch die Nadel vielleicht sagen hätte können, naja, gut, okay, muss man das genau dann veröffentlichen, kurz bevor da ein Kind geboren wird sozusagen. Ich meine, ich will jetzt kein Mitleid und so, aber da stellt man sich schon die Frage, worum geht's eigentlich, weil, ja.
Sie kämpfen inzwischen vom Europäischen Gerichtshof. Sie haben da eine Aktion gestartet, gemeinsam mit anderen. Was ist das Ziel?
Das Ziel ist, dass quasi, obwohl die NADA ihren Job macht und diese Anti-Doping-Schutzbestimmungen wichtig sind und auf jeden Fall relevant, dass trotzdem mit den Personen nicht umgegangen wird wie eine an den Pranger Stellung wie früher im Mittelalter, wo man einfach dann die Personen bespucken oder treten oder misshandeln konnte, wie man wollte, weil so passiert es ja auf einer anderen Ebene, sondern dass quasi relevante Informationen mit relevanten Organisationen geteilt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Dopingvergehen passiert ist, dann sollten die Verbände informiert werden, die beteiligten Personen, damit dieser Sportler nicht an Wettkämpfen teilnehmen kann oder in Verbänden aktiv sein kann. Das verstehe ich und kann ich auch nachvollziehen. Aber es muss nicht die ganze Welt wissen und vor allem nicht, es muss nicht die ganze Zeit auf der Website NADA präsent sein, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, es gibt ja auch Sportler, die haben lebenslange Sperren und die haben ja auch ein Leben nach dem Sport. Und die sind vielleicht seit 20 Jahren schon auf der Seite der NADA und bewerben sich irgendwo für einen Job und dann wird vielleicht recherchiert, wenn das ein Job ist, der vielleicht irgendwas mit Sport oder Gesundheit zu tun hat und dann heißt vielleicht, na, den stellen wir nicht ein, weil der ist ja lebenslang gesperrt. Aber was hat das für eine Relevanz für den Job, wenn der sozusagen mal als Sportler vor 20 Jahren was gemacht hat und dadurch eine lebenslange Sperre kriegt? Natürlich ist das nicht lobenswert, ja, aber warum muss es präsent sein für die ganze Welt? Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen lächerlicher Vergleich, aber jedes Strafvergehen im Straßenverkehr oder sich wo, das wird dann ja auch nicht irgendwo publik gemacht, ja. Und selbst ganz schlimme Delikte wie Mord oder Vergewaltigung oder irgendwas, das ist ja auch nicht, sind die Personen auch nicht namentlich präsent sozusagen. Und da im Sport, das ist Naming and Shaming, das kennt man vielleicht auch aus der Finanzwelt, aber das ist schon ein bisschen, ist nicht ganz korrekt, vor allem weil es in Nachbarländern, wie zum Beispiel Deutschland, schon länger anders gelöst wird und nicht für jedermann ersichtlich ist auf einer Website einfach. Ja.
Das Exklusivinterview mit dieser ehemaligen Spitzensportlerin und Dopingsünderin in voller Länge gibt's in unserer kostenlosen Mediathek auf puls24.at und auf Join. Herr Cepic, Sie vertreten die NADA, die nationale Agentur, Anti-Doping-Agentur, die da jetzt auch in die Kritik gerät in diesem Interview. Jetzt ist da der Vorwurf, dass es eigentlich kein strafrechtlich relevantes Verhalten gegeben habe. Also es gibt keine Verurteilung im juristischen Sinn. Trotzdem ist der Name veröffentlicht worden, eine Presseaussendung rausgegeben worden etc. Und jetzt ist es ja so, dass in Österreich die NADA, also ihre Agentur, das machen muss per Gesetz. Im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel, wo das nicht geschieht. Halten Sie es dessen ungeachtet für zeitgemäß, sozusagen Menschen ja auch so ein bisschen an den Pranger zu stellen für etwas, wo sie juristisch gar nicht wirklich verurteilt wurden dafür?
Lassen Sie mich vielleicht einiges aus dem Interview aufklären. Zum einen ist es so, ich habe Verständnis für jeden Sportler, für jede Sportlerin, die in so eine Situation gerät. Das ist eine Ausnahmesituation, definitiv mit einer Vielzahl von negativen Folgen. Also das kann ich von der menschlichen Seite verstehen. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das müssen wir immer berücksichtigen, wir reden von Sport. Und ich glaube, es gibt ein Prinzip im Sport, und da werden wahrscheinlich alle hier zustimmen, das sind, es gibt Regeln. Und es gibt Anti-Doping-Regeln. Und ich habe da jetzt in dem Interview mehrfach gehört, die NADA macht dies, die NADA macht das und verhält sich da schlecht und dort inkorrekt und so weiter und so fort. Tatsache ist, woher kommt dieses Anti-Doping-Regelwerk? Das Ganze kommt aus dem WADA-Code. Das ist die Grundlage für die Anti-Doping-Regelungen. Und da sitzen nicht irgendwelche obskuren Anti-Doping-Organisationen, sondern das sind 50% sogenannte Public Authorities, das heißt Regierungen, und 50% der Sport, internationale Sportverbände. Und die beschließen diese Regeln. Ja? Das heißt der Sport und die Politik. Die nationalen Anti-Doping-Agenturen tun nichts anderes, als diese Regeln einzuhalten und versuchen zu kontrollieren. Würden sie das nicht tun, hätte das in der letzten Konsequenz schwerwiegende Folgen für den österreichischen Sport.
Jetzt ist es aber so, dass die Deutschen das zum Beispiel nicht machen. Also in Deutschland werden die Namen nicht veröffentlicht. Bei Ihnen stehen sie auf der Homepage öffentlich einsehbar und damit ist auch nachvollziehbar für die Dauer der Sperre, wer gedopt hat und wer nicht.
Ja.
Halten Sie das für zeitgemäß?
Das ist in Deutschland ist es momentan ein laufendes Verfahren mit der Datenschutzbehörde Nordrhein-Westfalen, dort wo der Sitz der deutschen NADA ist. Das heißt, die finale Entscheidung ist noch nicht geklärt. Ich muss sagen, ich bin froh, dass das Verfahren, wie es in dem Interview schon angesprochen worden ist, jetzt vor dem EuGH ist. Wir hatten die Verhandlung im Mai diesen Jahres. Und es wird der Schlussantrag des Generalanwalts am 25. September stattfinden und eine Entscheidung des EuGH wird im ersten, zweiten Quartal 2026 erfolgen. Und dann haben wir da in der Beziehung Klarheit, kann veröffentlicht, muss veröffentlicht werden oder auch nicht. Das gilt dann, obwohl es ein österreichischer Fall ist, für ganz Europa und wird natürlich auch, je nachdem wie die Entscheidung ist, Auswirkungen auf den gesamten WADA-Code und das Regelwerk international haben.
Frau Schütz, Sie sind ehemalige Spitzensportlerin auch. Sie sind zweimalige österreichische Staatsmeisterin im Laufen, Leichtathletik-Staatsmeisterin. Wie schätzen Sie das ein? Kann so ein öffentlicher Pranger eine Karriere auch nachhaltig, also auch nach dem Ende der Spitzensportler-Karriere beeinflussen, zerstören?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, es kann ein ganzes Leben insofern zerstören, weil es natürlich ein Verhalten ist, das nicht moralisch ist, egal ob es strafrechtlich relevant ist oder nicht. Und gerade in einer Zeit, wo Moral doch immer wieder bewertet wird, glaube ich, tut man sich dann durchaus vielleicht wirklich schwer, einen Job zu finden. Kommt natürlich an, in welchem Bereich also, und in welche Branche sie da hinein wollen. Aber es tut sicher nicht gut und insofern ist das schwierig. Und ich glaube, da muss man schon stark differenzieren, was für eine Art von Vergehen ist das. Ist das tatsächlich ein positiver Dopingbefund, wo man sagt, dass es eben auch genommen wurde, oder ist das ein Vergehen, so wie dieses hier, wo man natürlich lange darüber diskutieren kann, wann das genommen wurde und wann nicht, aber de facto gibt es ja in diesem Fall keinen positiven Dopingbefund, sondern es gab diese Dinge, die man offenbar nicht erwerben durfte. Also man muss, glaube ich, schon ein bisschen eine Abstufung geben von der graduellen Sichtbarkeit dieser Fälle und insofern macht es sicher Sinn, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte damals sozusagen auch seine Meinung dazu abgibt, was man veröffentlichen kann und was nicht. Strafrechtsrelevant ist dieses Delikt offensichtlich oder ganz sicher nicht. Also es geht jetzt eigentlich nur mehr darum, ob man den Kodex und die Regeln des Sports verletzt hat.
Herr Fritz, Sie würde ich gerne gleich noch fragen, weil die Spitzensportlerin, die ehemalige in diesem Interview gesagt hat, irgendwann ist Schluss, irgendwann habe ich gemerkt, es geht nicht mehr, die Grenze ist erreicht. Gibt es einen Punkt, ab dem man sozusagen Doping braucht, um besser zu werden? Und Ihre Antwort, die würde ich gerne gleich hören. Wir gehen allerdings zuvor in eine kurze Werbepause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2 von Beide Seiten live zum Thema Doping. Doping ist also das Thema heute bei Beide Seiten live und dazu nach wie vor hier bei mir im Studio zu Gast die ehemalige Spitzensportlerin und Express-Herausgeberin Eva Schütz, der Geschäftsführer der Nationalen Anti-Doping-Agentur, kurz NADA, Michael Cepic, und der Sportmediziner Robert Fritz. Herr Fritz, die Frage an Sie, wir haben gerade dieses Interview mit der ehemaligen Spitzensportlerin gehört, die sagt, irgendwann war der Punkt erreicht, da habe ich gemerkt, es geht nicht mehr, es geht nicht weiter. Gibt es diesen Punkt, wo man sagen muss, naja, wenn man mehr erreichen möchte als das, dann braucht es halt einfach Doping?
Es gibt immer wieder einen Punkt, wo ich im Sport vielleicht nicht weiterkomme, aber es ist niemals der Punkt, zu Doping zu greifen. Aus einem simplen Grund, ich habe viele andere Stellschrauben und es hat sich sehr viel getan in der Sportmedizin, in der Sportwissenschaft, das vor vielen Jahren noch nicht denkbar war. Allein die Ernährungsanpassung hat Welten verändert. Doping ist gesundheitsschädlich, Punkt. Ja, also es ist einfach so, dass diese Substanzen Nebenwirkungen haben. Sie werden in Dosierungen verabreicht, wie sie in der Medizin teilweise nicht verwendet werden. Und sie werden komplett weltfremd verwendet, weil diese Substanzen haben eine Wirkung in der Medizin, aber haben als Nebenwirkungen einfach auch Anzeichen, die man nicht haben möchte. Und deshalb, ich verurteile Doping, ich finde es absolut sinnlos. Und mir wäre ein Sport ohne Doping natürlich am allerliebsten, aber ich weiß, dass das nicht die Realität ist. Naiv bin ich nicht.
Mhm. Frau Schütz, wie schätzen Sie das ein, als ehemalige Staatsmeisterin auch im Laufen?
Ja, also Sport ist natürlich in einem gewissen Grad, und das, glaube ich, sehen die Sportler selber nicht so oder nicht sehr gerne. Es ist auch eine Unterhaltungsindustrie, wo immer mehr Leistung gefordert wird, wo immer schneller, höher gefordert wird. Und das, wenn es geht, noch mit irgendwelchen charismatischen Typen, wo man sich also diese Leistung nach der Person zurechnet. Das hat dann einen gewissen Marketing-Effekt, das hat dann einen gewissen Werbewert. Und natürlich ist das, was Sie sagen, völlig richtig. Man möchte das nicht. Aber ich glaube, die Realität ist, dass es immer ein Mittel geben wird, das zu dem Zeitpunkt eben nicht nachweisbar ist. Dann erwischt es die ersten paar, wenn dieses Mittel dann nachweisbar wird. Und dann geht vor allem der Spitzensport, der hochprofessionelle Spitzensport in das nächste Mittel, das dann wieder nicht nachweisbar ist. Und das ist das natürlich so ein Katz-Maus-Spiel. Ich weiß nicht, wie man es beenden kann. Ich fürchte ehrlich gesagt gar nicht, weil immer was Neues von der Wissenschaft geliefert werden wird, was dann die Dopingkontrolleure in meine gewisse Zeit zumindest nicht nachweisen können. Und so geht dieser Wettlauf immer weiter. Und die Armen, unter Anführungszeichen, obwohl man da jetzt wahrscheinlich auch nicht zu viel Mitleid haben muss, das sind halt die paar Sportler, die da genau hineinfallen, die es noch nehmen, es aber schon nachweisbar ist und noch nicht umgestiegen sind auf das nächste nicht
nachweisbar. Das ist auch so ein bisschen quasi Bordschatten und selber schuld, was sich da erwischen lässt.
Pech, würde ich sagen.
Sie sind mit knapp 40 dann Staatsmeisterin geworden. Waren Sie auf dem Weg dorthin jemals, sind Sie in Versuchung geraten, jemals zu sagen, naja, so ein bisschen ein Mittelchen, das vielleicht nicht nachweisbar ist zu dem Zeitpunkt?
Nein, ich war das muss man sagen, ich war zwar jetzt für Österreich sehr gut und eben Staatsmeisterin, aber ich war jetzt von der Weltklasse so weit entfernt, dass ich dort nicht hingekommen wäre. Man darf ja nicht glauben, dass wenn man jetzt dopt, dass man jetzt auf einmal 100% schneller läuft, sondern man läuft dann vielleicht 5% oder 10% schneller. Das hätte aber mir auch nichts genützt, um jetzt tatsächlich Olympiasiegerin zu werden.
Ich war von einem Jahr, glaube ich, haben sich Zeiten verbessert, um eine Minute fast.
Ja, das war ein bisschen auf den Trainingsdienst, weil ich habe ein Baby bekommen, zwei Jahre davor. Und insofern, wenn Sie ein Baby bekommen, wenn Sie schwanger sind, dann haben Sie mal 8-9 Monate, wo Sie Körper diese Leistungsfähigkeit hormonell nicht abrufen kann. Ich habe mit 37 meine zweite Tochter bekommen, dann dauert es ein paar Monate, dann gleicht sich der Hormonhaushalt wieder aus, dann kommt die Leistungsbereitschaft wieder zurück. Also ich glaube, jeder, der mal sozusagen schwanger war, weiß, dass man jetzt nicht sich hinstellt und 3 Wochen später sich hinstellt und wieder genauso schnell läuft wie davor. Also das war auf das zurückzuführen. Aber ich glaube, man ist wirklich dann in der Versuchung, wenn man sehr knapp an der Weltspitze ist und weiß, mit diesen Mitteln würde man in die Weltspitze kommen. Man ist deutlich weniger knapp in der Versuchung, wenn man weiß, okay, auch wenn ich jetzt 30 Sekunden schneller läufe, da gibt es noch immer eine, die ist einfach 1,5 Minuten schneller und insofern komme ich dort nicht hin.
Jetzt haben wir vorhin schon gehört, Herr Cepic, dass de facto gerade in der Weltspitze alle dopen würden. Also ab einem gewissen Level heißt es, da muss man fast dopen, damit man noch irgendwie mithalten kann. Ist es dann nicht sinnvoll, das Ganze vielleicht auch in geregelte Bahnen zu lenken und zu sagen, na gut, damit die Leute sich zumindest nicht komplett zerstören, damit schaut man, dass man das irgendwie legalisiert?
Muss ich sagen, ein ganz klares Nein. Wir haben da sehr viele Alternativvorschläge schon von, sagen wir mal, sogenannten Experten gehört, wie ab einem gewissen Alter die Freigabe, ab einer gewissen Menge die Freigabe. Aber sie würden ja das Grundproblem dabei nicht ändern. Denn wenn ich jetzt sage, ich habe einen Grenzwert von 1000, naja, dann wird es wieder welche geben, die sagen, naja, dann probiere ich und schaue, ob ich auf 1100 oder auf 1200 komme. Ja, dasselbe mit einer Altersgrenze. Wenn ich sage, ich gebe es ab Volljährigkeit frei, naja, dann wenn ich wirklich was erreichen will, dann versuche ich trotzdem unter dieser Grenze schon zum Dopen anzufangen. Das heißt, ich denke, als Gesellschaft haben wir, wenn wir den Sport mit den Werten, die wir glauben, die er hat, zu bewahren, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als den Druck aufrechtzuerhalten, durch Schulungen definitiv und gemeinsam mit Kontrollen. Ich sehe den Anteil durchaus bei 50-50.
Herr Fritz, Sie haben als Sportmediziner immer wieder Menschen auch in Ihrer Praxis, nehme ich an, die möglicherweise mit den Folgen von Doping oder von schlecht gemachtem, falsch gemachtem Doping zu kämpfen haben. Wie schätzen Sie das ein? Was kann man den Menschen vielleicht auch unterstützend geben, damit es nicht zu dem Punkt kommt, wo sie das missbräuchlich verwenden?
Ich kann das auch nur unterstützen, Aufklärung. Ja, die Menschen, die Sportlerinnen und Sportler aufklären, was sind die Risiken, was ist der Benefit, was kann ich mir erwarten? Und was muss ich auch als Risiko in Kauf nehmen? Was gibt es für andere Möglichkeiten, um besser und schneller zu werden? Soll ich an meiner Regeneration vielleicht noch mehr arbeiten? Gibt es andere Punkte, wo man was tun kann? Aber auch ganz klar kommunizieren, weil das, was wir jetzt in dem Beitrag gehört haben, war Unwissen. Wenn es wirklich nur war, ich habe nicht gewusst, diese Substanzen besitzen zu dürfen, diese Wirksubstanzen haben in keinem Kühlschrank eines normalen Menschen was zu suchen. Das sind sehr potente Medikamente, die ich mir nicht mal so einfach in den Kühlschrank lege.
Aber das heißt, die Menschen, die zu Ihnen kommen, wissen sehr wohl, was sie tun. Ja. Wissen auch sehr wohl, womit sie da zu tun haben. Was erzählen Ihnen die? Warum machen Menschen das?
Ja, ich habe einen Patienten, der aufgrund einer Depression angefangen hat, etwas zu nehmen, weil er mit seinem Leben unzufrieden war, er unglücklich mit seinem Körperbild war und mit allen versucht hat, dieses Körperbild an Social Media anzupassen. Da gibt es ganz andere Gründe, die haben nichts mit Leistungssport zu tun. Das sind andere Krankheiten. Es gibt Leute, die haben sich aus dem Internet, wie man es auch in dem Beitrag gehört haben, irgendwas bestellt, das gespritzt und haben relativ schnell die Nebenwirkungen gespürt, dass ihnen büschelweise die Haare ausgegangen sind. Und ich meine, viele dieser Wirkungen, die auftreten, sind nicht reversibel. Es führt zu einem unkontrollierten Wachstum des Herzmuskels, zu Tumorsteigerungen, auch in der Leber speziell. Ja, das ist wahnsinnig gefährlich, diese Sachen. Und das ist vielen nicht bewusst. Aber von den Dealern oder von denjenigen, die das verkaufen, hört man die Dinge natürlich nicht. Nein, nicht. Ja? Die sagen natürlich nur, das macht dich schneller, besser. Aber diese reden nicht über die Schattenseiten. Da also sehe ich uns im Auftrag, das
zu tun. Aufklärung, Kommunikation. Frau Schütz, was spricht eigentlich, lassen Sie es mich ein bisschen provokant formulieren, dagegen, dass ein erwachsener, gut informierter, aufgeklärter Mensch, zum Beispiel im privaten Hochleistungssport, sage ich einmal, Anabolika nimmt, Testosteron nimmt, auf die richtige Art und Weise, sage ich einmal, und dadurch seine Leistung steigert?
Ja, das ist eine Diskussion, was dagegen spricht. Aus meiner Sicht, glaube ich, hat jeder Mensch eine Eigenverantwortung. Und wenn es jetzt nicht darum geht, dass der erste, zweite oder dritte wird, wo eben auch ein geldwerter Vorteil damit verbunden ist, also dass er mehr oder weniger als Betrug auch am Werbepartner oder am Veranstalter sieht, kann man schon darüber nachdenken, ob jetzt jemand 400. oder 450. wird, wenn er sozusagen solche Mittel nimmt und darüber aufgeklärt wurde und auch weiß, was er da tut, ob man nicht im Breitensport sagen sollte, du betrügst dich vielleicht selbst, aber ob man da sozusagen den finanziellen Aufwand in Anspruch nimmt, dass man jetzt auch den Breitensport durchkontrolliert, glaube ich, ist schon was man diskutieren kann, weil man, glaube ich, diese Kapazitäten in der Form wahrscheinlich nicht finden wird und irgendwann übernimmt halt jeder selbst die Verantwortung. Die Frage ist, wenn es dann tatsächlich Mittel sind, die gar nicht mehr legal erwerbbar sind, dann ist es natürlich wieder was anderes. Wie komme ich denn dazu? Das sind dann Medikamente, die ich ja nicht mehr kaufen kann, aber es sind ja auch viele Medikamente auf der Dopingliste, die man durchaus mit einem Rezept oder wie auch immer bekommt. Kann.
Was sagen Sie dazu? Also aus Sicht der Anti-Doping-Agentur, und jetzt gab es ja zum Beispiel bei der Tour de France wieder das Beispiel, ein Krebsmedikament, das nicht nachweisbar ist, das auch leistungssteigernd wirkt. Ist das ein Kampf gegen Windmühlen, der da geführt wird?
Zum Teil gebe ich Ihnen da sicherlich recht. Ich gebe der Frau Schütz recht, was sie gesagt hat. Aber ich glaube, wie gesagt, was ich schon vorher gesagt habe, als Gesellschaft, wir haben keine andere Alternative. Und lassen Sie mir das vielleicht anhand eines Beispiels sagen, das uns das alles versinnbildlicht. Wir kennen junge Buben und Mädchen, die im Alter von 8, 9, 10 Jahren Fußball spielen mit einer Begeisterung, mit einem Enthusiasmus. Wenn sie da sind, wenn sie da dabei sind, dann sehen sie das. Und die träumen irgendwann und sitzen im Stadion mit großen Augen und schauen ihre Stars an und wollen auch einmal so sein. Und ich denke, die Hauptaufgabe einer Anti-Doping-Agentur ist es, dafür zu sorgen, dass diese Kinder, wenn sie erwachsen sind, um ihren Traum zu verwirklichen, nicht EPO spritzen müssen, nicht Bluttransfusionen durchführen müssen und Wachstumshormone oder Anabolika einnehmen müssen.
Ist das so? Lässt sich ein gewisses Level erreichen, ohne dass man da ein bisschen nachhilft?
Ich glaube, ein gewisses Level lässt sich sicher erreichen. Ob sich das absolute Spitzenlevel erreichen lässt, glaube ich, ist von Person zu beurteilen. Das ist eine Frage des Talents. Es gibt sicher Menschen, die das können. Es gibt andere, das hat sie im Interview ganz schön gesagt, wo der individuelle Leistungshorizont halt einfach früher erreicht ist. Mhm. Sicher muss man sagen, dass jetzt in der absoluten Weltspitze, wenn man sich auch die Leistungssteigerung anschaut, schon viele Mittel im Einsatz sein werden, die halt in der Sekunde auch nicht nachweisbar sind. Und es ist immer ein Nachlaufen mehr oder weniger und es ist halt ein Katz-und-Maus-Spiel, glaube ich, sehr schwer und bei allen Bemühungen wird es halt immer wieder, weil die Wissenschaft da ja auch viel Geld daraus schlägt. Na, jeder Veranstalter möchte den schnellsten 100-Meter-Läufer haben, möchte den neuen Weltrekord haben und dem ist dann vielleicht sogar ein bisschen egal, ob der dopt oder nicht, solange er es nicht weiß. Na, in der Sekunde, wo er darüber informiert ist, muss er natürlich handeln und denkt sich, na, Hauptsache, ich habe Aufmerksamkeit auf meinen Event und ich habe einen Werbewert für mein Event und dadurch ergibt sich natürlich, dass die Wissenschaft immer neue Dinge erfindet und die Dopingkontrolleure natürlich immer versuchen, dem nachzukommen, gelingt zum Teil und zum Teil auch nicht.
Das ist das perfekte Stichwort. Sie haben vorhin auch schon angesprochen, dass es ganz einen gewissen Unterhaltungswert natürlich auch hat. Leistungssport, Hochleistungssport, dass es da auch darum geht, was wollen die Menschen sehen. Und da gibt es jetzt eine Veranstaltung, die geplant ist für nächstes Jahr in Las Vegas. Da heißt es höher, schneller, weiter, mehr Kraft, mehr Ausdauer, mehr Leistung. Oder wie es die Organisatoren dieses Wettbewerbs, dieses Wettkampfs, bei dem Doping zum ersten Mal ausdrücklich erlaubt ist, formulieren. Es geht nicht darum, einen Rekord zu brechen, es geht darum, alle Rekorde zu brechen. Also es ist der erste dopingfreundliche Wettbewerb, der nächstes Jahr in Las Vegas stattfinden soll. Also genau mit dem Ansatz zu sagen, die Leute wollen höher, schneller, weiter, wollen alles immer extremer auch vielleicht und immer stärker sehen und immer besser. Frau Schütz, ist das eine gute Idee, zu sagen, passt,
machen wir das Ganze? Ich bin gespannt, ob das tatsächlich gelingt, weil es ist legal. Ja nicht nur so, sozusagen der Körper muss das ja auch aushalten. Also wenn ich jetzt im Körper zum Beispiel durch Wachstumshormone mehr zumute, dann muss ja auch das Band halten, es muss das Knie halten, es muss ja, also der Körper muss ja auch geeignet sein dafür. Deswegen glaube ich, wird es recht spannend zu sehen, ob das wirklich dann so große Leistungssteigerungen bringt oder ob die nicht sehr oft auch im Vorfeld schon durch Verletzungen, die einfach durch diese massive Überbelastung, die dann auf einer anderen Ebene möglich ist, einfach ausscheiden. Mhm. Das glaube ich, also ob es moralisch sinnvoll volles Experiment, das weiß ich nicht, aber interessant ist es.
Wir haben spannende Studien, dass die Leistungssteigerung von diesen Dopingsubstanzen teilweise gar nicht so groß sind, wie wir alle glauben. Weil die Studien, die beweisen, dass es einen großen Sprung gibt, sind teilweise Tierstudien, also nicht an Menschen gemacht, und es gibt ja kaum Menschenstudien. Das heißt, da ist sehr viel Psychologie dabei, wenn ich an der Startlinie stehe und mir denke, ich habe alles, was sonst keiner auch noch haben könnte und deshalb bin ich besser, macht es oft im Leistungssport diesen kleinen Unterschied, auf das Podest zu kommen.
Kopfsache mehr, meinen Sie, als sonst.
Absolut. Ja. Aber an diesen Enhanced Games und dieser Geschichte ist eine riesige Industrie dahinter. Und jeder, der das nicht ein bisschen hinterfragt und sieht, dass dann dort eigene Substanzen verkauft werden, online, um das selbst zu kaufen, da geht es doch nur ums Geld. Und die, die das wirklich glauben, dass es da darum geht, neue Rekorde zu brechen, sondern da geht es ums Vermarktung, geht es ums Geld.
Ich gehe davon aus, dass es auch Ihnen dann ein bisschen die Haare aufstellt, die Nacken aufstellt.
Wird Sie wenig überraschen, dass ich der Idee absolut nicht abgewinnen kann. Das ist Schwachsinn in Reinkultur. Ich muss ja sagen, wenn man es jetzt ein bisschen ernster betrachtet, ja, das ist ein gesellschaftlicher Rückschritt ins alte Rom. Ja, zur Belustigung möglicherweise sehr vermögender Leute, mache ich halt Menschenversuche und schaue, was sie wie lange aushalten können. Und ich sage Ihnen das nicht, um das zu dramatisieren, aber da wird es, wenn das wirklich weitergeht kontinuierlich, da wird es Tote geben. Mhm. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich den 100 Meter Graulrekord schlagen will und ich nehme jetzt eine Tablette einer verbotenen Substanz und schlage ihn, ja, dann wird der Nächste, um den neuen Rekord zu schlagen, 2 Tabletten nehmen müssen und der Nächste 3. Und irgendwann einmal wird der Körper die 3, 4, 5, was immer, Tabletten nicht mehr aushalten. Der wird wahrscheinlich nicht im Wettkampf sterben, aber er wird an den Folgen sterben.
Jetzt bin ich fast versucht zu sagen, gut, Tote im Spitzensport gab es davor und gibt es auch jetzt ohne Doping. Ist das bis zu einem gewissen Grad, also ich weiß, es ist eine sehr provokante These vielleicht, aber ist der Tote nicht vielleicht ein ständiger Begleiter auch ab einem gewissen Zeitpunkt, gerade beim Extremsport?
Also Sport und Bewegung ist das Gesündeste, was wir für unseren Körper machen können. Und da müssen wir wieder zurückkommen. Und wenn ich anfange, Substanzen zu verwenden, die dem entgegensprechen, verlieren wir den ganzen Sinn des Sports. Spitzensportler sind Vorbilder für die Jugend. Ja, die schauen auf diese Sportler auf, auch bei der Tour de France, beim Fußball, bei allem. Und wenn diese Menschen ihrer Verantwortung sich nicht bewusst sind und nur mit dem Geld nachlaufen, dann haben wir das, was wir haben, ein gesellschaftliches Problem, und zwar ein großes. Weil ohne Bewegung wären wir krank.
Aber es stimmt schon, dass viele Spitzensportler dann relativ jung versterben und das auch tatsächlich, wenn vielleicht auch nicht offiziell, auf diese Spätfolgen dieses Dopings zurückzuführen ist. Ich meine, wir erinnern uns alle noch an die Zeiten, wo die DDR noch aufrecht war und wo man sich diese Frauen vor allem im Sport angeschaut hat und sich gedacht hat, okay, die schauen wirklich gar nicht aus wie Frauen. Da gibt es schon, glaube ich, einen relativ großen Prozentsatz, das wissen sie sicher besser, die nicht allzu alt geworden sind, weil sie eben an den Spätfolgen von diesem Substanzmissbrauch dann doch an einer Krebserkrankung etc. oder eben an diesem total vergrößerten Herzmuskeln, die sich dann nicht mehr zurückbilden, dann an einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall sterben.
An den Substanzen ja, aber wir haben genug Studien, dass Hochleistungssportler, Olympiateilnehmer eine deutlich längere Lebenserwartung haben als normale Menschen, die sich nicht bewegen. Also wir brauchen jetzt nicht sagen, dass Sport schädlich ist, wenn ich diese Substanzen weglasse. Und deshalb haben wir ja dieses Problem. Gut aufklären, Alternativen suchen, mit Leistungsdiagnostik, Ernährung, mit Training, Regeneration, es sind so viele Stellschrauben, die ich bewegen kann, bevor ich zu Substanzen greifen muss, die definitiv schädlich sind.
Ist auch eine moralische Frage, oder, Frau Schütz, dass der Spitzensportler, Sportlerinnen auch als Vorbilder eine gewisse Vorbildfunktion haben?
Nein, absolut, gebe ich Ihnen recht, aber das ist halt natürlich dann dieses Spannungsfeld zwischen Sport, das in der Haltungsindustrie, als Marketingindustrie, als Eventindustrie, als Geld verdienen, weil Sie müssen ja denken, ich meine, das wird jetzt, ich verstehe schon, wie Sie das darstellen, aber so ein Mensch investiert ja wahnsinnig viel Zeit und Anstrengung seines Lebens in diesen Sport, und dass man dann irgendwann auch Geld verdienen möchte, ist jetzt nicht immer nur der Gier geschuldet, das ist vielleicht auch einfach der Idee geschuldet, dass man jetzt, ich weiß nicht, 5 oder 6 oder 7 Jahre hat, wo man viel Geld verdienen kann, aber anschließend halt in ein Alter kommt, wo man einen anderen Beruf braucht und dann hat man sehr, sehr viel Zeit im Spitzensport verbracht und vielleicht keine Ausbildung gemacht, die einem befähigt, dann auch noch viel Geld zu verdienen. Man weiß, man muss einfach ausgesorgt haben in dieser Zeit. Ich glaube schon, das ist jetzt nicht nur Gier, die da im Vordergrund steht, sondern einfach auch diese, dass man einfach weiß, man hat nur eine bestimmte Anzahl an Jahren und da muss man eigentlich alles verdienen, was man dann in den nächsten 20 Jahren hätte verdienen können.
Also großer Druck, der auf der einen Seite auf Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern vor allem lastet, natürlich zu leisten, zu liefern, Leistung zu bringen und auf der anderen Seite natürlich auch die gesundheitlichen Aspekte, die da ganz klar mit reinspielen. Ich danke Ihnen vielmals für dieses sehr interessante Gespräch. Ich bedanke mich bei Eva Schütz, Express-Herausgeberin und ehemalige Hochleistungssportlerin. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Robert Fritz, als Sportmediziner und bei Ihnen, Herr Michael Cepic, das ist jetzt fast vergessen, von der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Vielen Dank fürs Kommen. Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe absolut keine Ahnung, was jetzt kommt, aber ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem weiteren Programm hier auf Puls24. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.